Genau. Ja, ich war ja 3 Monate oder fast 4 Monate hier nicht vorne. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit 4 Monaten. Ich glaube, mein letztes Mal war ich, diese Maske, ne? Mein letztes Mal war ich hier, glaube ich, Anfang Januar drauf. Und das war gut. Ich hatte eine super Zeit. Ich habe gechillt. Gesagt mal, ich weiß nicht, was man heute sagt, aber wir haben das einmal so gesagt. Es war eine schöne Zeit, auch mal nichts zu machen. Und am Anfang von der Zeit, von diesem Sabbatical, dachte ich mir, okay, in der Zeit werde ich ja viele Dinge so mit Gott lernen und dann kann man darüber predigen, hat man viele neue Ideen. Und Gott hat mir, ich glaube, beim zweiten oder dritten Tag diesen Gedanken, diesen Zahn gezogen. Ich habe dann Sprüche gelesen und dann ging es um Gottesfurcht und das ist ja crazy, was alles Gottesfurcht in unserem Leben bewirken kann. Und ich dachte, boah, das müssen wir wieder predigen. Und Gott sagte zu mir, Paul, alle die Dinge, die du in den nächsten Monaten, also bis Ende April, die in dir eine Resonanz haben werden. Ne? Also das ist, wenn man etwas liest und man merkt, boah, das tut etwas in mir. Oder unser Herz springt dann. Ne? Wir merken, da ist was, das ist für dich. Das ist nicht für die Gemeinde oder so. Das ist auch nicht, dass du dich dann hinsetzt und aufschreibst, wie kann ich das anderen erzählen. Es ist natürlich so, erstmal so, wenn man so ein Leitertyp ist, ne? Ist man so, oh okay, ne? Weil vieles von dem, was man als Leiter tut oder auch in einem Unternehmen, wo ich der Chef bin, man überlegt sich was und das muss immer dann in die Realität kommen. Es muss immer dann umgesetzt werden. Und jetzt kriege ich zu hören, nee, das sind die Dinge für dich. Und dann habe ich, als die Zeit vorbeiging, dachte Gott, okay, wenn ich dann wieder predige, worüber soll ich predigen? Welches der Themen? Und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich über eins der Themen, die mich so zu mir gesprochen haben, heute reden sollte, sondern habe ich mich dann überlegt, worüber soll man denn dann reden, Gott, so, ne? Und dann fiel mir ein, wir haben ja mal Werte und festgelegt, wie wir uns als Gemeinde verhalten wollen, wer bei den Wer wir sind Treffen da war, der hat die schon mal gesehen. Andere haben das länger nicht gesehen und darüber wollte ich reden. Ich will aber eine Sache uns alle ermutigen, ne? Also die Zahlen, bevor ich drüber rede, ich es vergesse, weil es kommt mir jetzt in den Sinn, das wollte ich machen. Die Corona-Zahlen gehen runter. Was ich auch mitgekriegt habe, aber in der Zeit sind auch Hauskreise, wir haben ja einige Hauskreise gestartet, vieles ist nicht so ins Rollen gekommen. Ich möchte, wir haben einen Jungscherkreis, der angefangen hat, und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, uns wieder zu treffen, ne? Dass man sich wieder sieht, dass man wieder in Hauskreisen sich trifft und auch wieder hier in der Gemeinde sich trifft. Und ihr dürft euch in den Räumen der Gemeinde treffen, bis 10 Personen ist da sogar. Muss man nicht abmelden. Heute treten ja auch neue Regeln in Kraft. Wenn ihr schon mal Corona hattet oder geimpft seid, könnt ihr euch mit so vielen Leuten, also wenn ihr 5, 6 Geimpfte seid, dürft ihr noch irgendwie eine Person dabei haben, die nicht geimpft ist oder nicht krank war. Also es verändert sich gerade sehr viel und das ist so wichtig, dass wir als Gemeinde und dass wir als Kirche uns wieder sehen und wieder miteinander Zeit verbringen, ne? Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen. Und wir haben auch noch Platz hier, ne? Also ich weiß, dass einige auch zu Hause zugucken, das ist voll cool, dass ihr da seid. Aber ich will euch ermutigen, in nächsten Wochen und Monaten wieder in körperliche Gemeinschaft zu kommen, weil das ist voll wichtig, dass wir miteinander sind. Es war eine lange Zeit und das ist auch etwas, was wir wieder einüben müssen. Und Kinder brauchen das, Erwachsene brauchen das. Und die Kirche ist ein Raum, in dem wir uns treffen können und dürfen. Und ich will euch auf jeden Fall auch noch zum Glaubensgrundkurs ermutigen. In diesen 4 Monaten hatte ich ein richtig krasses Erlebnis. Und das war so eine christliche Konferenz, auf der ich online teilnahm. Und das war auch Zoom, ne? Ich wollte eigentlich nach Berlin fahren. Das war so eine Leiterkonferenz und das wäre bestimmt cool. Und das ist immer so schön, wenn man nicht Verantwortung hat, kann man chillen. Kann man sich zurücklehnen und Jesus genießen. Und ich dachte, okay, Gott, super, jetzt wird es abgesagt. Wie wird es auf Zoom sein? Ne? Aber mein ganzes Büro, mein ganzer Raum, ich war da einen ganzen Tag, 1,5 Tage alleine. Das heißt alleine, die Kinder waren draußen und man hörte sie und so. Aber diese Zeit war so wertvoll und so gut und Gott war so spürbar da und so gegenwärtig, weil die Leute, die das kennen, wenn Jesus kommt, wenn man Jesus spürt. Und das war so richtig krass. Und ich glaube auch, dass Zoom, Livestream, auch wenn wir die Nase davon voll haben, wir können Gott dort drin erleben. Und ich will euch wirklich ermutigen, dass ihr da mitmacht. Aber auf jeden Fall, wir müssen uns wieder daran gewöhnen, Gemeinschaft zu haben, uns in Häusern zu treffen, uns in Räumen zu treffen, natürlich in den Rahmen des Erlaubten. Ne? Aber je mehr Leute da krank waren oder geimpft worden sind, desto mehr kann man sich ja auch beieinander treffen. Genau, also das ist halt wichtig. Genau, und da ich nichts hatte oder nichts über nichts reden wollte, habe ich mir gesagt, okay, wir werden darüber reden. Und über unsere Vision und die Werte und wie verhalten wir uns. Also Werte bedeutet, wie verhalte ich mich. Ne? Also Werte kann man da so übersetzen. Und wir haben das mal aufgeschrieben. Auf unserer Webseite findet ihr und ihr seht jetzt, wer wir so sind. Ne? Das erste ist, wir glauben, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist. In diesem Satz ist ganz wichtig die lokale Kirche. Also ihr seid die Hoffnung dieser Welt. Na, also Menschen können Jesus zu 99,9% nur durch andere Menschen kennenlernen. Na, es gibt, Jesus kann natürlich alles, Gott kann alles machen, aber ihr seid die Hoffnung. Die Kirche ist die Hoffnung für die Welt. Die Kirche ist die Hoffnung für die Nachbarschaft. Genau, und das Zweite, was wir mal definiert haben, da haben wir auch diskutiert, wir wollen den Menschen Gottes Wesen bekannt machen. Wir wollen, dass Leute wirklich Gott kennenlernen. Es gibt viele Götter, es gibt viele Vorstellungen von Jesus, es gibt viele Vorstellungen von der Dreieinigkeit Gottes, aber wir wollen, dass Menschen den lebendigen Gott treffen, dass sie ihn kennenlernen. Und wir wollen Räume ermöglichen, wo Menschen lebensverändernde Begegnungen mit Gott erfahren können. Und das kann Gottesdienst sein, das kann ein Hauskreis sein, das kann eine Zweierschaft sein, das kann die Lobpreisband sein. Das kann ein Dienst sein. Diese Räume können alle möglichen Formen annehmen. Eine Fitnessgruppe kann er sein oder wie auch immer. Aber dort, da sollen Räume sein, wo Menschen Gott erfahren und erleben können. Und der Teil, über den ich heute reden werde, das ist der dritte Teil. Wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen frei werden, bleiben und ihre Gaben und Bestimmungen in der Kirche und in der Gesellschaft finden. Dabei Christus als Zentrum ihres Denkens, Fühlens und Handelns festmachen und Demut als den entscheidenden Faktor begreifen, um in Gottes Augen erfolgreich zu sein. Das ist so ein richtig, da ist richtig was dahinter, ne? Und auf der nächsten Folie seht ihr dann 6 Begriffe oder ja, man kann es Werte nennen. Ist halt immer so die Werte-Thematik ist immer schwierig. Aber wir haben Worte kommen in den Sätzen, die ich vorher gelesen habe, vor. Und ich will heute über diese Begriffe uns nochmal näher bringen. Und es ist halt wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und was uns ausmacht. Ne, wir leben in einer Welt, wo das immer mehr auseinandergeht, wo man immer weniger weiß, wer man ist, was macht mich aus, was ist wichtig. Und deswegen ist das gut, wenn wir uns tiefer mit Begriffen und mit Werten uns auseinandersetzen. Der erste Wert, der ganz vorne ist, die können dranbleiben, es gibt nur ganz wenig Folien, ist Anbetung. Na, und Anbetung ist etwas, was nicht nur in der Kirche stattfindet. Eine Anbetung findet überall statt. Es gibt Schriftsteller, Philosophen und viele Denker, die sich mit Anbetung beschäftigt haben oder festgestellt haben, dass es Anbetung gibt. Dostojewski sagte, der Mensch kann nicht bestehen, ohne etwas anzubeten. Also der Mensch existiert nicht, wenn er nicht anbetet. Er muss anbeten. Der Mensch braucht etwas, wo er hinschauen kann, von dem er Respekt hat, von dem er sich niederbeugen kann. Und auch David Foster Wallace, Helmut hat mal, glaube ich, dazu mal auch gepredigt und ganz ausführlich hier auf Englisch was vorgestellt, hat auch gesagt, es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an, aber wir können wählen, was wir anbeten. Also jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, betet etwas an. Ne, und das kann sehr, sehr Unterschiedliches sein. Ich weiß nicht, was man kann sich überlegen, kann sich ja vielleicht jeder mal so einen Gedanken machen, was bete ich so an? Vielleicht außer Jesus, außer Gott, mal jetzt mal, wenn man so einmal zurückgeht, und das sind halt Dinge, die uns wichtig sind, Dinge, die uns leben lassen, Dinge, die uns antreiben, ne? Es kann Selbstverwirklichung sein, es kann Innovation sein, es kann Geld sein. Ich habe gemerkt, bei der Generation, die jünger wird, ist Geld gar nicht mal so wichtig. Da ist viel wichtiger, dass man sich selbst verwirklichen kann, dass man etwas macht, was es Spaß macht. Und man gibt seine ganze Energie, sein ganzes Sein in diese da hinein, um das zu verwirklichen. Und Jesus machte klar, als der Teufel ihn versucht hatte, also Jesus war ja 40 Tage in der Wüste, und da wurde er, ja, da hat er gefastet. Da gehen Theologen oder aber auch verschiedene Meinungen auseinander, ob er getrunken hat. Wir gehen mal davon aus, weil er Mensch war, dass er getrunken hat. Aber der hatte eine richtig schwere Zeit und der war am Ende seiner Kräfte. Und als er am Ende seiner Kräfte war, kommt der Teufel zu ihm und versucht ihn. Und Jesus sagt dann, hey, das sind mehrere Versuchungen, und bei der Versuchung, wo er sagt, hey, du kriegst die ganze Welt, du kannst alles haben, nur bete mich an, sagt Jesus, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Also er sagt, hey, es gibt nur einen, den du anbeten und dem du dienen sollst, und das ist Gott. Das ist Gott, Jahwe, das ist dein Herr. Und es ist, wenn ihr in Lebenskrisen seid, wenn euch richtig oder in schwierige Zeiten kommt oder wenn ihr unter Druck seid, dann merkt man auch sehr, sehr schnell, was wir anbeten. Auf was richten wir aus? Was sind unsere Sehnsüchte? Sind das irgendwelche Süchte? Sind das irgendwelche Entspannungstechniken? Was bringt uns zur Ruhe, ne? Und für Jesus war das, egal was er durchgemacht hat, war das Gott der Herr. Und für uns Christen ist das total wichtig und total zentral, dass wir als allererstes Jesus anbeten. Ne? Wir singen ab und zu in der Kirche heilig, heilig. Ich weiß nicht, weiß einer von den Kindern, was heilig bedeutet? Wir haben viele Begriffe, die sind total gefüllt und haben so viel Substanz dahinter. Und wir verstehen oft gar nicht, was das bedeutet. Ne? Und es soll für uns bedeuten, dass Gott das Allerwichtigste ist, dass Jesus die Nummer eins ist, dass Jesus der Erste ist, wenn ich etwas im Leben entscheiden muss, den ich frage, der Erste ist, zu dem ich hingehe. Dass Jesus der Besonderste, kann man das überhaupt sagen? Der geht gar nicht, ne? Sprache. Also, dass Jesus, der ist das Schönste, Beste, was mir im Leben passieren konnte. Ne? Dass Jesus der Besonderste ist. Genau. Und da versteht man halt, man muss sich halt wirklich mal damit mal auseinandersetzen und sich mal wirklich die Frage stellen. Und ich ermutige euch, dass ihr diese Frage für euch mitnehmt, was ihr anbetet. Ne? Was sind eure wichtigsten Dinge? Und es ist ein wichtiger Punkt ist, und da sagt Jesus zu der Samariterin, wo auch um Anbetung geht, und dann gibt es auch Theologenschlachten um diese Bibelstelle, Jesus sagt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Also Anbetung ist etwas Unsichtbares, man sieht das nicht, die wahre Anbetung. Aber Jesus liebt es, wenn ihr zur Wahrheit kommt. Das heißt, wenn wir an den Punkt kommen und wirklich wahrhaftig werden und wissen, was wir anbeten, ist das der erste Schritt. Ist das der erste Moment des Neudenkens, wenn wir sehen, hey, ich bete, ich weiß nicht, eine Person an, ich bin ein Mädchen, einen Jungen oder ich weiß es nicht, was bei euch ist, ein YouTuber, meine Kaninchen, wir haben Kaninchen, so, ne, meine Tochter. oder Pferde oder was auch immer. Es können die verschiedensten Dinge sein, die uns beschäftigen, die uns, ja, auch, wo Gott auch einen nachrangigen Platz einnehmen kann. Aber wenn wir zur Wahrheit kommen und sagen, hey, Jesus, das ist die Wahrheit, ne? Weil Gott kennt sowieso die Wahrheit, ist das der erste Schritt, um in die richtige, in die echte Haltung hineinzukommen. Und jeder, der sich einmal für Jesus entschieden hat, hat im Endeffekt auch in seinem Leben angefangen anzubeten. Ne, wenn du, jeder, der merkt, dass Jesus Gott ist, dass Jesus an erster Stelle gehört und jeder, der von uns zu ihm hinkommt und seine Sünden bekennt, sagt dir nichts anderes, hey Gott, du hast recht und du bist mein Gott und du hast meine Anerkennung, du hast den ersten Platz, ich will dir folgen, ich will mein Leben nach deinem, ja, nach dem gestalten, was für dich wichtig ist. Und viele Leute machen sich ja dann Sorgen, okay, wenn ich Christ werde, was ist mit all den anderen Dingen? Und es ist sehr, sehr selten, dass all die anderen Dinge in unserem Leben verschwinden. C.S. Lewis hat einmal so sinngemäß gesagt, wenn Jesus in unser Leben einzieht, wenn er den Platz kriegt, die Nummer eins zu sein, der Herr zu sein, dann werden alle anderen Gottheiten, und Gottheiten sind ja Dinge, die wir anbeten, kommen an die richtige Stelle. Ne? Früher habe ich so oft gedacht, okay, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich Jesus anbete, dann muss ich alles andere beugen, dann muss ich meine Hobbys aufgeben, dann muss ich die Dinge aufgeben, dann muss ich das aufgeben. Heute würde ich wirklich sagen, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, wenn Jesus für uns das Allerwichtigste wird, wenn wir uns zuallererst in unserem Herzen vor ihm beugen, dann werden alle anderen Dinge sich fügen in das Leben hinein. Und ey, Gott gibt alle Dinge uns zum Genuss. Gott hat überhaupt kein Problem, dass wir ein gutes Leben führen. Wir sind oft viel religiöser als Gott selbst. Wir können uns verdrehen, unsere Dinge, das darf ich nicht. Und wenn ich jetzt mich für Jesus entscheide, dann werde ich das nicht machen dürfen. Aber wenn Jesus die erste Stelle bekommt, dann komme ich hinein und dann erledigen sich all die anderen kleinen Götter, unsere Götter, die wir anbeten, und stellen sich an die richtige Stelle. Und wir wollen als Kirche eine Kirche sein, in dem Jesus den zentralsten Platz hat. Es ist nicht der Lobpreis, es ist nicht die Predigt, es ist nicht das Gebäude, sondern es ist der dreieinige Gott, den wir anbeten wollen. Er ist die Nummer eins. Und er ist der Ursprung und das Ziel unserer Existenz. Wir stellen Gott allem anderen voran. Und daran eigentlich anknüpfend ist der zweite Punkt, und das ist Christuszentriert. Und Christuszentriert ist für, wenn ihr das mal googelt, ist ein relativ seltener Begriff. Er wird schon verwandt von einigen Theologen, hat aber keinen Wikipedia-Eintrag zum Beispiel. Ne? Und diese Thematik kam für mich in meinem Leben hoch, als ich in der Uni war. Wenn man so christlich aufwächst, baptistisch oder pfingstlerisch oder lutheranisch, gibt es so bestimmte Lehren, die wichtig und zentral sind. Und als ich in der Uni war, war ich in so einer Studentengruppe, und in der Studentengruppe war das so, dass wir haben so ein Commitment gehabt. Wir haben gesagt, wir werden nicht über Lehren streiten, also über Theologie oder so streiten, sondern es geht um Jesus und es geht nur um Jesus. Also es geht darum, wer Jesus ist. Und diese Entscheidung war für mich persönlich total ausschlaggebend, weil ich anfing zu sehen, dass die ganze Bibel voll von Jesus ist. Ob du Altes Testament liest oder Neues Testament liest, überall ist Jesus. Der Engel des Herrn, das ist Gott, der sich Menschen zeigt. Das ist Christus, der sich den Menschen zeigt. Die Prophezeiungen im Alten Testament, alle möglichen Bilder in der Bibel, und alle sprechen und überall ist Christus. Wusstet ihr, dass ihr Teil vom Christus seid? Es steht geschrieben, dass wir sind der Leib Christi. Wir als Christen sind ein Teil von Christus. Wir sind seine Hände, seine Augen. in dieser Welt, seine Füße. Und das ist so zentral. Und wenn man anfängt, die Bibel danach durchforschen, wo überall Jesus, wo überall Christus drinsteckt, es durchdringt alles. Und in der Uni gab es einen bekannten Prediger, ich sage nicht seinen Namen, der hat ein Bild uns meiner Predigt gezeigt. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und das kann vielleicht auch noch mal ganz gut was erklären. Und dieses Bild, vielleicht das nächste Bild. Und das basiert auf dem Bibelvers Römer 11, 36. Moment. Genau. Denn durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Genau. Also es ist ein Bild und ihr seht, überall ist Christus. Das ist so ein Rad in der Mitte. Ich glaube, das ist, nennt man Narbe oder so. Ist Christus, die Speichen sind, ist Christus und auch der Radkranz ist Christus. Und für mich in meinem Leben war das ein ganz entscheidender, wichtiger Teil zu begreifen, dass alles, was mit Gott zu tun hat, mit Jesus anfängt und mit Jesus endet. Ne? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Ne, und das ist, am Anfang war das Wort, dass Gott selbst, Jesus ist das Wort. Und am Ende werden wir vor dem Lamm Gottes stehen und ihn anbeten. Es ist immer Jesus Christus, es ist immer Christus. Und das ist eine Offenbarung. Und wir als Kirche wollen uns um diesen Christus kreisen. Und eine Prüfung, damals hat der Prediger erzählt, okay, wenn du sehen willst, ob eine Lehre richtig ist, schau, ob sie bei Jesus anfängt. Okay, wenn sie bei Jesus anfängt, und dann die Lehre sogar, und da sind die Lehre sind die Speichen, auch Jesus drinne haben, dann muss Christus rauskommen. Dann muss auch am Ende Jesus rauskommen. Es gibt so Prediger, ich bin froh, dass es immer weniger Aufmerksamkeit kriegt, das ist so das Wohlstandsevangelium. Es fing an, dass Jesus für uns gestorben ist und am Ende endete, dass ich ein Mercedes oder ein Flugzeug habe. Also die Lehre wurde und das Evangelium wurde gebraucht für seinen eigenen Wunsch und für seine eigene Sehnsüchte. Also Christus kam nicht raus. Und das ist halt immer eine gute Sache, wenn ihr einen Prüfstein, den ihr benutzen könnt, wenn ihr Predigten hört, wenn ihr euch mit Dingen beschäftigt, hatte seinen Ursprung in dem Charakter von Jesus, hatte seinen Ursprung in dem Wesen von Jesus. Und die Dinge und der Weg, wie ich das Ziel dann erreiche, ist das Jesus-like? Ist das so wie Jesus? Würde Jesus das tun? Ne? Früher gab es ja in meiner Generation, what would Jesus do? Diese Bändchen. Und am Ende kommt Jesus dabei raus. Ne? Und Jesus gewinnt die Mitte. Jesus ist das Zentrum. Nicht irgendwelche Lehren, nicht irgendwelche Streitereien um die Taufe, nicht irgendwelche Streitereien um Geistesgaben oder irgendetwas anderes, sondern wir kommen immer wieder zurück zu Jesus Christus. Und Christus ist die Mitte von unserem Denken und unserer Theologie und unserem ganzen Sein. Genau, und wenn wir eine Theologie machen würden und am Ende entsteht Streit und Spaltung, dann war Christus nicht drin. Und das ist auch etwas, wonach wir unser Handeln immer wieder überprüfen sollten, wo wir einander auch anspornen und ermutigen sollten, das zu tun. Wir wollen Christus zentriert sein, alles, was wir predigen, was wir lehren, was wir tun, sollte am Ende den Charakter von Jesus widerspiegeln. Ist halt voll wichtig, wir brauchen uns keinen Druck machen, es geht nicht um, wir müssen perfekt oder so sein, sondern es geht darum, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist, Jesus ähnlich zu sein und ein Teil in Christus zu sein. Was ist eure Hoffnung? Paulus schreibt, unsere Hoffnung ist Christus in uns. Ist egal, wo ihr hinguckt in der Bibel, und ich will euch ermutigen, wenn ihr noch nie das so gesehen habt, das wirklich mal zu erforschen und zu durchsuchen. Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus ist der, der alles verändert. Es ist nicht die Kirche, es ist nicht die Gemeinschaft. Es ist all das, wenn Christus drinne ist, ist gut. Wenn Christus rausgeht, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Wenn Jesus nicht drinne ist, dann fehlt was. Und ganz eng damit verknüpft ist der nächste Wert und das ist die Demut. Warum ist das eng damit verknüpft? Jesu zentralster Charakterzug ist die Demut. Demut ist explizit etwas, was Jesus sagte, wovon er gesagt hat, dass wir von ihm lernen sollen. Jesus hat, es gibt nur eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, lernt von mir aktiv diese Sache. Und da geht es halt um Demut, das steht in Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr in Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus sagt, lernt von mir. Natürlich können wir auch all die anderen Dinge lernen und es ist gut, die Dinge zu lernen. Jesus sagt in Johannes, ihr werdet noch viel größere Dinge tun, als ich die getan habe. Na? Also das heißt, wir können viele Dinge, die Jesus getan hat, auch tun. Und dann sagt er an der nächsten Stelle, es gibt keine größere Liebe, als wenn ihr euer Leben für eure Freunde gebt. Wir können von Jesus lernen, unser Leben für unsere Freunde zu geben, uns zurückzustellen, Dinge zu machen. Aber ein zentraler Punkt, den wir lernen können oder sollen, ist die Demut. Weil die Demut ist ein Schlüssel für ein super gutes Leben. Es gibt mittlerweile Managementbücher. Seit 2001 gab es so ein bahnbrechendes, eine Managementtheorie, dem Namen jetzt nicht aufgeschrieben, vergessen vielmehr. Der hat Demut als die Grundlage jeder Art von Führung gelegt. Demut ist etwas, was gut ist. Früher war Demut sehr oft damit interpretiert mit Schwachheit. Also wenn jemand demütig ist, dann kann er sich nicht durchsetzen. Aber Demut ist in der Bibel der Schlüssel, um erfolgreich zu werden. Demut und Gottesfurcht. Das sind zwei Themen, die in Sprüche 22 steht geschrieben. Der Lohn der Demut und der Furcht Gottes ist Reichtum, Ehre und Leben. Wer will das haben? Wer will Reichtum, Ehre und Leben? Wer will viel Geld haben? Wer will sich alles kaufen? Genau, wer will, weiß ich nicht, machen. Der Weg, der Lohn der Demut und der Furcht Gottes ist das. Das heißt, wir als Kirche wollen uns mit diesem Thema beschäftigen, weil Jesus das sagt und er sagt, lernt von mir, wenn ihr Demut habt, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dann werdet ihr in etwas hineinkommen, dann werdet ihr in eine Ruhe hineinkommen. Und Demut, das Wort Demut stammt im Deutschen von den Mut haben zu dienen. Ja? Und Demut hat ganz viel mit Dienen zu tun. Ja? Dass man bereitwillig anderen dient. Jesus selbst sagte, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was der Vater tut, sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Jesus war so demütig, dass er sagte, hey, ich kann nichts ohne meinen Vater tun. Ich tue alles, was er mir sagt. Ich will die Dinge tun, die Gott wichtig sind. Ne? Und es gehört eine Menge Demut dazu, dass wir Menschen sagen, hey, ich bin bereit, mich darauf einzulassen, auf eine Beziehung mit Jesus, wo ich so mit ihm verbunden bin, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich seinen Willen suche und dann die Dinge tue, die er mir dort zeigt. Ja? Und ein demütiger Mensch weiß, dass er Zeit mit Gott braucht, auf ihn zu hören, bei ihm aufzutanken, aufzunehmen und auch zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Demut ist nichts von sich selber schlecht zu denken. Es ist mehr, weniger an sich zu denken und mehr zu schauen, was Gott bereithält. Und in Jakobus 4,10 steht geschrieben, demütigt euch von dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und 1. Petrus 5,6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also diese Demut, dieses Runtergehen, sich zähmen lassen. Ich habe mal eine Predigt gehalten über das Joch. Und eine der Bedeutungen im Griechischen ist, sich auch zähmen zu lassen. Bedeutet, dass wenn wir bereit sind zu lernen, einen lernwilligen Geist zu haben, runterzugehen, dass wir dann erhöht werden zu unserer Zeit. Und wir als Gemeinde wollen diese Haltung haben, gegenüber Gott, aber auch gegenüber einander, dass wir demütig sind. Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich Gott zur Verfügung stellt und dienstbereit ist, nicht weil wir Helden sind, Nein, weil er uns geliebt hat, ne? Weil er uns liebt und weil er uns befähigt. Und aus der Intimität und aus der Beziehung heraus dienen wir ihm. Weil wir ihn kennen, weil wir wissen, was er für uns getan hat, machen wir die Dinge. Und deswegen ist Anbetung ja so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, Gott zu kennen. Und ich meine ganz ehrlich, an die Jungen und auch die Alten, die, oder an alle, wo die Beziehung mit Gott gerade gestört ist, bleibt stehen und sucht danach. Ich habe mal mit einem erfolgreichen Sportler geredet, also der ist relativ richtig fit und hat Dinge, ganz viele Rekorde gebracht. Und er meinte, ja, nur na, aber so Gott ist nicht so meine Sache. Ich habe mich mal damit beschäftigt und ich habe ihn nicht gefunden. Es hat nicht so funktioniert. Und man hat ja so seine Glimpse-Momente dann und so Licht geht auf. Und ich sagte, hast du dich so viel mit Gott beschäftigt wie mit deinem Sport? Na? Also wisst ihr, wir denken ab und zu, boah, für die Schule lernen, ich meine hier Abi lernen oder all die anderen Dinge, Schule, Sport, Ernährung umstellen. Wir setzen so viel Energie rein, erreichen Ziele, aber mit Gott klappt es nicht. Na? Mit Gott klappt es nicht, weil, ja, ich habe es versucht. Ich sage euch eins, wenn ihr müsst euch überlegen, was ist die Sache, für die ihr die meiste Energie in eurem Leben bis jetzt gegeben habt, okay? Wenn ihr so viel Energie reinsetzt, um Gott kennenzulernen, um Gott zu kennen, um mit Gott näher zu kommen, ihr werdet ihm begegnen, 100%. Wenn ihr so viel Gedanken hineinsetzt in das, was euch so wichtig ist, er wird euch begegnen, besser so gesagt. Er wird nicht an euch vorbeigehen. Und ich will euch wirklich ermutigen und herausfordern, dass ihr euch mal richtig mit Gott auseinandersetzt. Dass er mich wirklich mal Energie reinsetzt. Nicht, ich meine, bei einigen ist das so ganz einfach. Einfach weniger Instagram und die Zeit für Gott. Ich habe mich erschrocken an einigen Tagen. Dieses Gerät zeigt ja, wie viel Zeit wir verbringen. In welcher App. Wie viel Zeit ich in welchen Apps verbringe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ja, wenn ich so eine Stunde mit Gott habe oder eine halbe Stunde, ist richtig gut. Ist erschreckend, wie viel Zeit ich mit Blödsinn verbringe. Und dann mich schlecht fühle, weil die Leute meinen Beitrag nicht geliked haben. Ne? Nur so. Ey, ehrlich, das ist so ein Einschub wieder zur Anbetung. Es ist eine Ausrede, dass Gott euch nicht begegnet, wenn ihr nicht Zeit investiert in die Beziehung mit ihm. Genau. Der nächste Punkt ist Freiheit, der Wert. Und Freiheit ist, ich liebe Freiheit. Ich meine, es gibt nichts in der Menschheitsgeschichte, es ist ein Riesenkonfliktherd. Also es geht immer um Freiheit. Wir haben immer einen Kampf um Freiheit. Befreiung von Sklaverei, Frauen, die befreit werden aus komischen patriarchalen Strukturen. Es geht immer um Freiheit. Freiheit ist, glaube ich, eins der Begriffe, die am meisten diskutiert werden und die am meisten in Frage gestellt werden. Ja? Und als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn frei. Wusstet ihr das? Gott schuf uns komplett frei. Die Menschen konnten sich gegen Gott entscheiden. Und das ist Gottes Ziel. Und wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen frei sind. In der Menschen frei sind von sich selbst, also von deinen eigenen Süchten. Wo Menschen frei sind vom Einfluss vom Teufel oder von äußerlichen Einflüssen, von Einflüssen böser Menschen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der das Realität ist. Ne, es ist nicht sofort da, wenn man hier reinkommt, Schnips. Ne? Der Prozess, dauert immer, bis wir Dinge überwinden, bis wir in die Freiheit hineinkommen. Aber es gibt eine Freiheit in Gott. Ne? Ich weiß nicht, wenn jemand schon mal geraucht hat oder eine andere Sucht hatte, dann weiß er, was so ein bisschen was es bedeutet, unfrei zu sein. Ne? Wenn dein Kopf, ich habe mal geraucht, viele Zigaretten, du sitzt und dein Kopf befiehlt dir, du bist etwas in dir, dein Körper befiehlt dir zu rauchen. Du bist eigentlich voll im Flow beim Lernen, es funktioniert alles und dein Körper schreit, komm, du brauchst eine Zigarette, du musst eine rauchen. Dein Leben wird kontrolliert von anderen. Was Süchte auch machen, zum Beispiel mit uns, bei mir war das so, ich habe aufgehört, meine Mama zu küssen, wenn ich nach Hause kam. Weil ich stinke ja dann. Ne? Also Sucht, Unfreiheit, Sklaverei zerstört auch Beziehungen. Ne, wenn wir in eine Unfreiheit hineingehen. Ne, das ist verrückt. Das wird man verrückt, wie es macht. Und dann, Süchtige überlegen sich, ob jetzt nicht nur Zigaretten, auch andere Sachen. Wo kann ich das nächste Mal etwas, wo passt das gut? Wenn man noch ein heimlicher Raucher ist, ist das richtig schwierig. Dann entzieht man sich sogar von Gemeinschaft und man haut dann ab, und um einfach nur seiner Sucht zu dienen. Ne, und das, weiß nicht, Schokolade vielleicht ähnliche Dynamiken haben kann. Aber wir kommen in so viele Unfreiheiten hinein, aber Gott hat uns eigentlich erschaffen als freie Wesen, als komplett freie Wesen. Wir dürfen sogar frei sein von ihm. Ne? Gott wird dich niemals zwingen, bei ihm zu bleiben. Also es gibt so Theologien, ich weiß nicht, ob die Calvinisten das so sagen würden oder ich weiß es nicht. Es gibt so, ja, aber ich persönlich glaube, dass Gott ein Gott ist, der dich gehen lässt. Der Vater hat den verlorenen Sohn gehen lassen und hat noch beschenkt mit allen möglichen Dingen. Ne? Und sein Herz ist, er wartet auf dich. Er ist für dich. Ne? Und wir haben einen Gott, der uns zur Freiheit beruft. Ne? Und das ist ein Ziel von Jüngerschaft, das ist ein Ziel vom Glaubensgrundkurs und von den weiteren Kursen, ist, dass du frei wirst und dass du frei lebst und dass du andere Menschen freisetzen kannst. Ja, das ist total wichtig und total existenziell, weil das ist echte Freiheit. Ich meine, in der Welt überall wird Freiheit gepredigt. Und es gibt, wisst ihr, wie viele Revolutionäre aufstanden und gesagt haben, Freiheit? Die Kommunisten, also ich meine, von den Kommunisten waren das die Revolution in Frankreich, die erste 1789, war ja eine große französische Revolution, die erste große. Was ist passiert? Als die Menschen frei waren, wurden sie von denen, die sie angeführt haben, wieder unfrei gemacht. Die Kommunisten in der Sowjetunion, Lenin und seine Konsorten, die haben dann die Menschen unter Joch. Und bei alle Regime, die Freiheit schrien, ein Che Guevara, ein Castro, Lenin, Stalin, wer es auch immer, die haben alle Freiheit. Die wollten alle Freiheit bringen. Es waren die, die dann die Menschen noch schlimmer unterjocht haben als die Herrscher vorher. Ne? Und wenn wir aber die Freiheit in uns haben, wenn wir die Freiheit in uns drinne haben, in 2. Korinther 3,17 stehen, der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn der Geist Gottes in uns lebt und immer mehr Raum von uns eingenommen hat und unsere Seele immer Jesus ähnlicher wird, dann werden wir frei sein, dann können wir die Dinge tun. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einmal das geschmeckt hat, wie schön Freiheit ist, dann spüren das auch die Menschen um einen herum und dann gibt es auch ein paar Konflikte, auch mit engen Menschen, weil wir haben auch sehr viele unfreie Beziehungen. Ne? Also jemand guckt, man hat so Co-Abhängigkeiten oder komische Dynamiken in der Familie und auch woanders. Man guckt nur böse und dann alle wissen Bescheid, okay, jetzt müssen wir alle spurten oder so. Ne? Aber wenn wir in eine Freiheit hineinkommen, lernen wir auch Nein zu sagen. Ne? Da, wo wir uns nie Nein zu sagen gewagt haben. Ne? Und Jesus, Gottes Herz ist es, dass wir frei sind und dass wir freiwillig ihm nachfolgen. Dass wir freiwillige Nachfolger Gottes sind. Und wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen frei sind und frei leben können. Und wir wollen Menschen helfen, in diese Freiheit hineinzukommen. Das ist ein viel zu cooles Leben, als Sklave von irgendetwas zu sein. Das Leben ist viel zu schön, ehrlich. Das Leben ist richtig gut, trotz Corona und trotz all den anderen Problemen, Krankheiten oder was auch immer. Das Leben ist richtig gut. Und wenn wir Gott kennen, wenn Gott mit uns in unserem Leben ist, das Leben ist gut mit Gott. Und wir haben Frieden, wir haben Sinn und es macht uns Freude, weil Jesus einfach cool ist und uns frei macht. Und ich will euch wirklich ermutigen, dem nachzustreben, frei zu sein und Bereiche in eurem Leben zu identifizieren, wo ihr unfrei seid. Genau, der nächste Wert, der Begriff ist Begabung. Und ey, das ist ganz klar, die Aufgabe der Kirche ist es, und da gibt es ganz viele Bibelverse in der Bibel, dass wir Menschen in ihre Berufung und Begabung hineinführen. Und das ist jeder, der zur Gemeinde gehört, der zum Leib Christi gehört, hat eine Gabe, hat ein Talent. Gott hat jeden nach seinem Ebenbild erschaffen. Und jeder von euch ist ein Schöpfer. Ne, vielleicht nicht jeder ist ein Erfinder, aber jeder kann irgendetwas erschaffen. Ihr habt alle das komplette Potenzial in euch, etwas zu erschaffen. Ihr seid begabt, ihr seid befähigt. Und man muss das aufdecken, heben, also freisetzen, befähigen. Ne? Und ey, wer bei uns schon länger, ein paar Mal, ihr seid ja fast alle schon öfters hier da gewesen, es ist überhaupt kein Problem in unserer Gemeinde, seine Gaben auszuprobieren. Ne? Wir haben junge Leute, die predigen. Ich habe mich auch voll gefreut über die verschiedenen Leute im letzten Jahr vor allem, ne, die neu dazugekommen sind und das mitmachen. Ich finde das viel entspannter, wenn ich da sitze und nicht predigen muss. Und andere predigen und schauen, wie Gott sie begabt hat. Das ist super. Oder wenn wir dienen, wenn wir Sachen machen. Jeder von uns hat Gaben. Und die Kirche ist genau der richtige Ort, wo man seine Gaben ausprobieren kann. Eine der Gründe für den Erfolg der Urgemeinde war, da sagen Historiker und Historiker, die Sozialgeschichte der Antike studieren, war, dass Menschen, die in die Kirche kamen, Menschen, die Christen wurden, plötzlich, die haben Möglichkeiten bekommen, Dinge zu machen. Also Leute, die ein ehemaliger Sklave oder Frauen, die in ihrem Umfeld sich freisetzen konnten, haben plötzlich Gemeinden gemanagt, wurden plötzlich zu Leitern, haben Dinge gemacht, die ihr Umfeld sonst nicht zugelassen hat. In der Kirche ist das, in einer gesunden Gemeinde ist das total einfach aufzugehen und seine Gaben und fließen zu lassen, sie zu entdecken. Und ich möchte euch wirklich alle ermutigen, dass ihr eure Gaben, dass eure Begabungen freisetzt, ne? Und dass ihr dass ihr die Dinge ausprobiert. Und nicht, weil man das machen muss, sondern weil Gott in euch das Schöpferpotenzial hineingelegt hat. Jeder von euch kann etwas erschaffen. Ihr seid nach seinem Ebenbild erschaffen worden. Und das ist voll okay, wenn man ausprobiert. Und es ist auch voll okay, wenn man sagt, nö, das ist nichts für mich. Ist auch in Ordnung. Keiner wird euch erschießen, wenn ihr sagt, geht nicht. Ich kann nicht mehr. Und wir als Kirche wollen Menschen es leicht machen, in seine Gaben hineinzukommen und seine Gaben auszuprobieren. Und das ist wirklich etwas Gutes, weil deine Gaben, wenn du anfängst zu dienen und anderen Menschen dienst, die bringen dafür, dass andere Menschen sich auferbaut fühlen, dass es ihnen besser geht, dass sie vorwärts kommen. Und der Geist Gottes hat jedem von euch Gaben gegeben. Und Gottes Herz ist es, dass jeder einen Platz findet und Verantwortung in der Kirche übernimmt. Ne? Und ich will euch wirklich ermutigen, auf uns zuzukommen und auszuprobieren und zu sagen, das ist meine Gabe, was denkt ihr, wie kann ich dem Ausdruck verleihen? Und dann werden wir gucken, wie wir da vorgehen. Der letzte Wert ist Erfolg, und Erfolg klingt so ein bisschen unchristlich, ne? Das ist nicht so gut, aber wir haben bewusst Erfolg reingenommen, man hätte auch Frucht reinnehmen können. Die Bibel ist total eindeutig und klar, dass ein Leben mit Gott Frucht bringen muss, Erfolg bringen muss. Dass wenn du mit Jesus lebst, dein Leben wird sich verändern. Wenn du mit Jesus anfängst, dann wird sich dein Denken verändern, dann werden sich deine Ziele verändern, dann wird dein ganzes Sein sich verändern. Und das ist total von Person zu Person individuell. Ne? Das heißt, wir können uns nicht unbedingt vergleichen, nicht den Erfolg von Helmut vergleichen mit dem Erfolg von meiner Mama, von Frieda oder so. Ne? Die sind komplett verschiedene Menschen und in Gottes Augen haben die komplett unterschiedliches. Gott guckt komplett unterschiedlich auf ihre Frucht und auf ihren Erfolg. Das hat nichts damit zu tun, welche Gaben, Begabung du hast, aber es hat alles damit zu tun mit deiner Haltung. Wie du mit dem umgehst, was Gott dir gegeben hat. Also mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und Gott schaut und er sucht Menschen, die ein ungeteiltes Herz haben, die sich voll auf ihn fokussieren und voll für sein Reich geben können. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von der armen Witwe noch im Kopf habt. Das ist eine ganz kurze Geschichte im Tempel. Lukas 21, 1. Jesus blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten einlegten. Deswegen haben wir auch noch einen Kasten übrigens. Nein, nicht deswegen. Also es gab früher so in vielen Gemeinden so einen Kasten, wo man seine Spende reinwerfen konnte. Also Jesus sieht und da ist im Tempel und die Leute, die Reichen kommen und die legen wahrscheinlich so, ich habe als Kind in der Kinderbibel, die haben so, so Beutel reingelegt mit Geld. Und er sprach, wahrlich, er sah aber eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein. Und das waren so Pfennige, wirklich ganz wenig Geld. Oder Cents, heute sind ja Cents. Also sagen wir 3, 4 Cents, die sie dort hineinlegte. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. In Gottes Augen ist sie erfolgreich. Ist diese Frau die Erfolgreiche unter den Typen und Menschen? Also in dieser Kinderbibel war dann das so schöne, dicke, reiche Pharisäer oder Schriftgelehrte, man sah den gut und dann war da diese arme Frau klein und kennt ihr diese Kinderbibel? Ich weiß nicht genau. Alle, die das kennen, die wissen also. Und das ist in meinem Kopf so eingebrannt, ne? Deswegen ist das so wichtig, was unsere Kinder alles sehen, ne? Also, wenn ich mir überlege, wie viele gute Sachen durch die Kinderbibel in meinem Kopf drinne sind, deswegen ist also ein kleiner Einschub. Und in Gottes Augen ist diese Frau erfolgreich. Na? Es geht nicht darum, dass du der Mega-Performer bist und hier den Laden schmeißt oder irgendwelche Sachen machst, sondern es geht darum, dass deine Herzenshaltung ist, ich gebe alles für Gott. Ich gebe alles für Jesus. Na? Das macht dich erfolgreich. Jemand, der vielleicht im Sichtbaren mehr Erfolg hat, weil er es total begabt hat und es gibt, es tut mir echt leid, wir leben in einer Welt voller Ungleichheiten auch, es gibt Menschen, die sind wirklich krass begabt und die können ganz viele Dinge machen, ne, zum Beispiel, die können Musik spielen, die können predigen und die sind noch ein guter Lehrer oder wie, was auch immer, ne, also die können alle möglichen Dinge machen, ne, ich kann nicht spielen, so, ne, könnte sagen, oh, boah, schlimm, ne, und könnte versuchen, ein Musiker zu werden, nee, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, das, was ich gut kann, das wo drin ich begabt bin, alles zu geben. Und die Person, die total begabt ist, aber nur 50% gibt, hey, da ist Gottes Herz, das ist ein geteiltes Herz. Ja, das ist ein geteiltes Herz, würde die Bibel bezeichnen. Und ich will euch ermutigen, ein ganzes Herz zu haben und 100% für Gott zu geben. Und das bedeutet nicht nur für die Kirche, aber es bedeutet auch für die Kirche. Es bedeutet auch in der Welt 100% geben. Ich habe eine Beobachtung gemacht, dass wir sehr, sehr oft die Kirche das Erste ist, was zurückgestellt wird, wenn irgendwann mal im Leben zu viel ist. Es sind nicht die Freundschaften, es sind nicht, weiß ich nicht, das Hobby, sondern es ist die Kirche. Und das ist uncool. Na, das ist wirklich uncool, das ist nicht gut, weil in Gottes Augen es gibt nichts Schöneres als die Kirche. Und ich erzähle euch etwas, was mir ein bisschen peinlich ist über mich. Ich habe mit mehreren Leuten in dieser Sabbatical-Zeit geredet und ich habe mit einem auch, so ein erfahrener Christ, geredet Und ich habe ihm so erzählt über die letzten Jahre, wie ich mit Gott gegangen bin, meinen Dienst in der Kirche und all die Sachen, was mir so schwer fällt und alles. Und der hat zu mir gesagt, ja, das ist auf jeden Fall, hast du deine Berufung, das klingt ja auch ganz gut. Aber sag, Paul, ich muss dir eine Sache sagen. Ne? Die Kirche war nicht das Problem für all deine Verletzungen oder Enttäuschungen. Und ich so, okay, habe ich über Verletzungen, Enttäuschungen geredet. Aber anscheinend war es in mir dann noch wirklich Dinge drin gewesen, wo ich enttäuscht bin. Und das, dann sagt er zu mir, Paul, ganz ehrlich, du bist kein Opfer. Und ich dachte, Alter, wie kann man das? Ich so, hä? Nein, ich bin doch eigentlich der Typ, der seinen Kindern oder anderen Leuten sagt, ey, sei kein Opfer, steh auf, handel in deinem Leben, mach die Dinge. Er sagt, die Kirche ist das Beste, was Gott sich erdacht hat. Es ist der Organismus, es ist die Organisation, die Hoffnung für die Welt ist. Wenn dort ein Haufen freier Menschen da ist. Und wenn wir Enttäuschungen haben, dann ist das ein Problem, dann hast du ein Problem und nicht die Kirche. Du musst die Sicht ändern. Und das hat mir echt, hat mich freigesetzt. Ich habe das vorher nicht so gesehen. Aber es ist sehr, sehr oft, wenn irgendwas Schlechtes passiert, ist die Kirche der Grund, warum ich mich nicht entfalten kann oder warum ich nicht in meinen Gaben dienen kann. Nee, der Grund, den müssen wir hier suchen. Und wir sollen keine Opfer sein, sondern Gott will, dass wir aktiv sind und nach vorne gehen und dementsprechend handeln. Und ich weiß, vielleicht haben euch Dinge angesprochen, dann könnt ihr Buße tun, ist das deutsche Wort. Also im Griechischen bedeutet das Metanoia, das bedeutet wieder neu zu denken, umzukehren in sein Denken. Und vielleicht waren da ein paar Gedanken, ein paar Punkte, an denen ihr wieder neu denken müsst. Was die Werte bedeuten. Ich will euch wirklich einladen, euch wieder neu auszurichten, zu sagen, hey, ich will für Gottes Traum leben. Ich will für eine Kirche leben, die frei, demütig, erfüllt mit Jesus ist. Ich will das. Ja, und es fängt an damit, dass wir wieder anfangen neu zu denken, dass wir unsere Enttäuschung, unser Opfersein bekennen und sagen, hey, ich will kein Opfer mehr sein. Ich will gestalten, ich will erschaffen, ich will ein Teil eines lebendigen Organismus sein. Die Kirche ist nicht das Problem und auch dein Alter ist nicht das Problem oder was auch immer, sondern es ist unsere Haltung ist das Problem. Und ich möchte beten und dann noch einen letzten Tipp mitgeben. Jesus, danke, dass wir dein Leib sind. Danke, dass wir teilhaben an Christus und dass du durch uns leben willst. Danke, dass für diese Gemeinde, Jesus, danke, dass wir zusammengehören, dass du einen Plan für uns hast, dass du gute Gedanken hast und dass du jeden, der sich zugehörig fühlt, benutzen möchtest, dass dein Reich in dieser Stadt und dass dein Reich in unserer Mitte kommt. Heiliger Geist, und ich lade dich ein, dass du uns erfüllst und unsere Herzen festmachst und uns ausrichtest auf den Auftrag, den du uns gegeben hast. Damit wir Menschen sind, die strahlen und wo Leute, die das nicht haben, sich wirklich die Frage stellen, ich will das haben. Jesus, ich bitte dich, du kannst das tun und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du kommst, du Geist der Wahrheit und du uns überführst und zu uns redest, zu jedem Einzelnen da, wo er angesprochen worden ist. Amen. Und einmal den nächsten Slide, das ist eine kleine Eselsbrücke, wie ihr euch das merken könnt. Okay, wie ihr euch das merken könnt. Die ersten 6 Buchstaben des Alphabets. Wenn ihr die kennt, dann könnt ihr auch relativ schnell die 6 Werte euch merken. Und Werte sind agil. Es kann sein, dass wir in 5, 6 Jahren über neue Werte nachdenken. Aber das sind so die Themen, die die nächsten Jahre wichtig sein werden. Und da, wo wir besser werden können, da, wo wir exzellenter werden wollen. Und das erste A wie Anbetung, B wie Begabung oder Berufung, C wie Christus zentriert, D wie Demut, E wie Erfolg und F wie Freiheit. Mir hilft das, wenn ich mich das abrufen will. Was sind unsere Werte? Also A, B, C, D, E, F. Oder habe ich irgendwas falsch buchstabiert? Könnte auch mir passieren. Ist nicht meine Stärke. Nein, alles gut. Jesus ist Herr. Ist schön, wieder dabei zu sein, sage ich mal so, zu dienen. Wir singen jetzt wahrscheinlich noch ein Lied. Und ja, also auf jeden Fall, heult nicht rum, steht auf und lebt Jesus.